Morgen wird man wieder glauben. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das Fragezeichen hat dieser Titel, der ja mal ein Buchtitel war, weil wir den Trend der vergangenen Jahrzehnte auf absehbare Zeit nicht umkehren können. Weit mehr Menschen treten aus der Kirche aus, als in sie ein, und mehr Christen sterben, als neue getauft werden. Selbst Pfarreien, in denen es eine florierende Bindung von Familien gibt, gut besuchte Kinderbibeltage, Kinder- und Jugendfreizeiten, Besinnungswochenenden und, können mit äußerster Anstrengung vielleicht die Zahl an KirchgängerInnen halten für eine gewisse Zeit. Aber die angekündigte und sicher kommende Ausdünnung des hauptamtlichen Personals setzt allen diesen Bemühungen jetzt schon Grenzen, nicht nur auf der Ebene der Pfarreien, sondern auch in allen anderen Einrichtungen der Kirche, wie etwa der Krankenhauspastoral oder in meiner eigenen Stelle der Glaubensorientierung. Die erste Nachricht, die ich nach Besetzung meiner Stelle erhalten hatte, war, dass meine Stelle nur noch zur Hälfte existiert. Also mit anderen Worten, sollte ich sie verlassen, wird sie nur noch halb nachbesetzt. Wir werden also noch weit magerere Zeiten erleben. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Die vielen Ehrenamtlichen können das nicht wettmachen. Geld kann es auch nicht, zumal ja die Kirchensteuereinnahmen in den kommenden Jahren erheblich einbrechen werden. Und das ist, denke ich, Ihnen allen auch wohl bekannt. Die Klage, darüber hörte ich einmal in einer Predigt an Kirchweih, und ich trage diesen Text kurz vor, weil er am Ende des Vortrags eine überraschende Wendung erleben wird. Der Text beginnt so: Unsere Pfarrgemeinden sind die Hoffnung der Welt. Nein, Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinden kurz vor dem Ausstehen. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann, und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Diese sehr pessimistische Sicht, wie gesagt, wird uns am Ende des Vortrags noch einmal begegnen, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Warum habe ich hinter den Titel auch ein Ausrufezeichen gesetzt? Morgen wird man wieder glauben. Welches Morgen ist da gemeint? Ich kann es mit keinem konkreten Datum ziffern. Ich meine das Morgen eines der Osterevangelien, das erwähnt wird in Vers 6 des 21. Kapitels bei Johannes. Da heißt es von einem Morgen am See. Das erfolglose Fischen im Trüben wird abgelöst von jenem Morgen, an dem Jesus selbst am Ufer steht und sie noch einmal hinausschickt. Die Netze, das ist das Ergebnis, sind zum Bersten voll. So ein Bericht ist mit dem gehörigen Abstand von einigen Jahrzehnten zum beschriebenen Geschehen aufgezeichnet worden von dem Evangelisten Johannes. Ein Zeugnis nicht nur des Auferstandenen, sondern über die Missionsbemühungen der frühen Kirchengemeinden. Auch die apostolische Ausbreitung der Christenheit in den ersten Jahrzehnten ist nicht in einem stetig steigenden Schub vorangegangen, sondern mit großen Einbrüchen auch des Elans. Und diese Einbrüche sind nicht nur periodischen Verfolgungen anzulasten. Eine solche Perikope wie der bei Johannes 21 spricht von dem, was immer wieder am Horizont steht, am neuen, aufgehenden Morgen, das Aufstrahlen der Person Jesu Christi, neuer Mut in scheinbar erfolgloser Situation, großer Zugewinn von Menschen, obwohl es nicht vermutet war und damit nicht zu rechnen war. Ich kann mich an einen werktäglichen Abendgottesdienst erinnern, in dem ich eine kurze Ansprache halten sollte. Es waren nur ganz wenige ältere Gläubige da. Ich war also der jüngste Teilnehmer. Und in der Apostelgeschichte war von den Erfolgen der jungen Kirche die Rede. Ich dachte mir, dass die Erfahrung der Menschen vor mir ja viel stärker davon geprägt ist, dass der Aufbruch nach dem Zweiten Vatikanum so etwas wie eine furchtbare Bauchlandung erlebt hat. Unter denen, die vor mir saßen, war kein einziger, der es geschafft hatte, allen seinen Kindern, geschweige denn den Enkeln, den Glauben einfach so weiterzugeben. Sie hatten trotz Nähe zur Kirche und dem gemeindlichen Leben die gegenteilige Erfahrung gemacht. Was sollte ich Ihnen nun also sagen mit diesem Text? Die Wunden lagen ja offen da. Ich habe es nicht geschafft, den Glauben an meine eigenen Kinder weiterzugeben. Wir waren nicht gut genug. Die Gemeinde war nicht gut genug. Der Schulunterricht war es nicht. Hätten wir bessere Vorbilder sein müssen? Aber wie und in welcher Hinsicht? Solche Fragen hängen uns, glaube ich, viel mehr im Gewand, als wir glauben. Und es gibt ganz wenig Gelegenheit, wirklich darüber zu sprechen. Es gibt manche Vertröstung, aber es gibt wenig Zugeben, dass es einem richtig an die Nieren gehen kann, dass es nicht besser ist. Ich habe damals, wenn ich mich richtig erinnere, davon gesprochen, woran ich mich selber zu halten versuche. Dass es notwendig ist, in Zeiten des Misserfolgs nicht die Nerven zu verlieren und in Selbstvorwürfen oder Vorwürfen untereinander das christliche Dasein zu leben, sondern ohne Ressentiment, ohne Bitterkeit weiterzumachen in dem, was in jedem Fall richtig erscheint, zum Beispiel der Besuch einer heiligen Messe, auch an einem Werktag und auch, wenn es nicht vielen etwas zu bringen scheint und überhaupt nicht viele da sind, einfach weil es in sich richtig ist. Die Geschichte hat immer wieder Zeiten gesehen, in denen es schlecht um den Glauben bestellt war und es dann doch wie aus dem Nichts neue Aufbrüche gab. Geschichte verläuft nicht geradlinig, sondern periodisch oder in Pendelbewegungen. Und es kann sinnvoll sein, dann da zu sein, wenn die Hinwendung zur Kirche neu anhebt, wenn charismatische Persönlichkeiten in ihr erscheinen, wenn die Gottesfrage wieder erwacht, wenn die Suche nach Sinn klarer am Horizont steht als die nach Erwerb, Urlaub, Freizeit oder was auch immer die Aufmerksamkeit der meisten gerade fesselt. Jemand aus diesem Hörerkreis sagte mir, ich hätte die Situation nicht beschönigt, das hätte ihm schon gefallen und seine Trauer nicht einfach weggeredet. Er ginge darum mit Zuversicht aus dem Gottesdienst, weil ich gesagt hatte, dass es vielleicht einfach die Aufgabe ist, so eine Situation, eine Zeit auszuhalten. Wenn Ebbe ist, ist nun mal Ebbe. Und das ist mir nachgegangen, dieses Wort von ihm, Zuversicht. Woher dachte ich mir, kommt denn meine eigene Zuversicht, dass wir morgen wieder glauben werden, dass nicht das Ende der Kirche gekommen ist und schon gar nicht das Ende Gottes? Eine kurze Geschichte, nicht unwitzig, erzählt von einem jungen Mann, der in der Fußgängerzone herumschreit, er interessiere sich nicht für Gott und er könne ihm gestohlen bleiben. Und darauf geht ein alter Mann zu ihm, tippt ihm auf die Schulter und sagt ganz ruhig zu ihm, das mag ja alles sein, junger Mann, aber das ist doch gar nicht die Frage, auf die es ankommt. Es kommt nicht darauf an, ob Sie sich für Gott interessieren. Viel wichtiger ist, ob Gott sich für Sie interessiert. Und solange wir das glauben können, dass Gott ein Interesse an uns hat, besteht Grund zur Zuversicht. Wir sprechen in dieser Gesellschaft von Gott. Weniger tun wir nicht. Wir sprechen von ihm, weil wir glauben, dass er sich für uns interessiert, dass es ihn unter uns gab und gibt, so wie Jesus Christus ihn gezeigt hat. Ob es ihn also gibt, ist keine Wahl unsererseits, sondern eine Entdeckung. Es ist keine Geschichte, über die die Mehrheit irgendetwas entscheiden kann. Darum ist die wichtigste Frage für uns nicht, ob viele oder wenige Leute in die Kirche gehen, wenngleich mir Letzteres unter Menschenwillen sehr wichtig ist. Es ist aber, also ersteres meine ich, dass viele Leute gehen, ist mir um der Menschenwillen wichtig. Es ist aber nicht das Wichtigste. Das ist bereits durch Gott geschehen. Und wenn das nicht gehört wird, ist das bedauerlich oder tragisch, besonders da die Botschaft Gottes so schön ist und auch so wichtig sein kann. Aber so wie Israel immer wieder aus der Entfernung von Gott zurück in seine Nähe gewandert ist, aus gedanklichem Exil in die geistliche Heimat zurückgekehrt ist, so kann in ähnlichen Pendelbewegungen das Christentum auch in Europa mal weniger und mal mehr selbstverständlich erscheinen. Oder, ich beziehe es jetzt auf die Biografie eines einzelnen Christen, der Kinderglaube kann mit der Jugend in den Hintergrund treten oder sogar verloren gehen und durch irgendetwas ausgelöst im Erwachsenenalter wieder gesucht werden. Dass Kirche dann vor Ort ist, dass sie also noch irgendwie am Ort auffindbar ist, wenn die Rückkehr beginnt, dass es dann die Möglichkeit zum Gespräch gibt, zur Information, mitunter auch zur Beichte, ist Aufgabe auch der Arbeitsstelle, an der ich arbeite und die sich Glaubensorientierung nennt. Und zugleich wissen wir, dass die 1,5 Stellen, Planstellen, die da beschäftigt sind, eine fast ohnmächtige Besetzung sind. Unsere Stelle ist ergänzend zu verstehen zu allen katechetischen Bemühungen in den Gemeinden. Das meiste an Zugewinnen geschieht nicht bei uns, sondern in jedem, ambitioniert und engagiert geführten Erstkommunionkurs und Firmkurs. Aber auch wer nicht als Katechet in seiner Gemeinde tätig ist oder Katechetin, hat eine ganz wichtige Rolle, dass es Gemeindemitglieder gibt, die Zurückkehrenden aufnehmen, SeelsorgerInnen, die sich Zeit nehmen, dass sie selbst mit dem Bewusstsein leben und dass sie selbst mit dem Bewusstsein leben, dass nicht ihr Glaube, gar unser Gott das Problem sein könnte, ist wichtig. Der Gott Jesu Christi ist nicht ein Problem, sondern er ist die Lösung einer Geschichte von Entfernung und Annäherung des Menschen mit Gott. Und er erscheint im Bild des geduldigen Vaters, alttestamentlich auch im Bild der ihr Kind nie vergessenen Mutter. Uns prägt wahrscheinlich die Erfahrung, dass wir unter 100% der Getauften aus den Vorbereitungen auf Erstkommunion und Taufe nicht viel mehr als 10% finden, die sichtbar am Gemeinde- und Gottesdienstleben teilnehmen. Also die Erfahrung, dass wir den Glauben verkünden und schon im eigenen Lager auf bescheidenes Interesse stoßen. Dazu kommen ja auch die schon beschriebenen Erfahrungen in der eigenen Familie. Aber diesen Staub sollten wir von den Füßen schütteln, nicht ohne diesen Menschen echten Frieden zu wünschen. Und in Gedanken weitergehen zu denen, die in jedem Jahrgang ansprechbar sind und über dieses Wunder staunen und auch zu jenen weitergehen, die noch ohne es zu wissen Christus suchen und seine Botschaft brauchen. Wir werden von ihnen, und das wissen sie nicht und das wissen wir nicht, als Übermittelnde gebraucht und gesucht. Ich spreche hier also mit diesem Motto, morgen wird man wieder glauben, nicht von neuen Mehrheiten. Ich spreche von Potenzialen und dass es keine besseren Zeiten geben muss oder wird, um Menschen mit Christus bekannt zu machen, als diese, in der wir jetzt leben. Ich mache das einmal deutlich an einer Geschichte, die mir eine Ordensfrau erzählt hat, die im Kloster Helfta Nonne ist. Das gehört zu der Lutherstadt Eisleben, ein berühmtes altes Kloster, nach der Wende wieder besiedelt, wenn ich richtig unterrichtet bin. Und sie hatte eines Tages zu tun auf dem Rathaus von Eisleben, weil sie dort für das Kloster etwas machen musste. Sie war im Ordensgewand dorthin gegangen und bemerkte, als sie über den Platz vor dem Rathaus schritt, eine Gruppe von Schülern, jugendlicher Schüler, die da sich aufhielt. Und aus der Gruppe rief sie jemand an: Hallo, Sie gehören doch auch zu diesen Christenmenschen. Dieser Anruf war ihr unangenehm und sie wusste aber, sie muss jetzt irgendwie antworten und sagte, ja, das stimmt, also, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erst auf dem Rathaus etwas erledigen und hoffte insgeheim, dass, wenn sie das erledigt hatte, die Schüler nicht mehr da sein würden. Aber so war es nicht. Sie kam heraus, hatte ihre Sache erledigt, die Schüler waren immer noch da und jetzt begriff sie, sie muss sich dieser Situation stellen. Und geht zu dieser Gruppe, entdeckt auch einen Lehrer bei der Gruppe und hört von den Schülern, dass sie gerade in Geschichte auch oder so einer ähnlichen Fachkombi auch Religion durchnehmen und dass da eben auch sowas wie die Christenmenschen vorkommen. Und dann macht sie etwas Erstaunliches. Sie sagt, naja, wenn sie also uns schon da studiert und etwas über uns lernen wollt, dann lade ich euch mal ein in unser Kloster, wenn euer Lehrer einverstanden ist, macht doch mal einen Studientag und kommt zu uns. Und so geschah es dann auch. Und sie zeigt ihnen an diesem Studientag das Kloster, seine Gebäude, die Kirche und so weiter und so fort. Und endet mit den Schülern auf dem Friedhof. Und da kommt sie frei ins Reden darüber, warum der Friedhof so gestaltet ist und was sie für ihre Mitschwestern, die dort liegen, erhoffen. Sie spricht über die Hoffnung auf Auferstehung und dann zeigt ein Schüler auf und sagt zu ihr, ja, aber Schwester, wenn das wirklich wahr ist, das mit der Auferstehung von den Toten, warum sagt uns das denn keiner? Wenn das wirklich wahr ist, warum sagt uns das denn keiner? Ich habe diese Geschichte, ich habe das, glaube ich, ist schon 10 Jahre her, dass die mir das erzählt hat. Ich habe das nie vergessen, weil ich sie einfach so treffend finde. Wir haben etwas zu sagen, das sonst niemand sagt. Und wie auch immer die Reaktion darauf ausfällt, wenn es wahr ist, sollten wir es sagen. Und man erkennt ja an der Reaktion dieses Schülers auch, dass da im Prinzip bei Menschen, die noch nie etwas davon gehören, eine gewisse Offenheit da ist, etwas Neues zu hören. Wir sind ja an diese Nachricht gewöhnt, aber für ihn ist es noch eine Sensation. Da könnte, wie haben wir vorhin gesehen, dieses Bild, es könnte sein, dass der Tod keine Ausgangssperre verhängen kann. Ich will mal an einigen Beispielen konkret machen, welche Menschen uns in der Glaubensorientierung begegnen. Und Schwester Helena ist übrigens auch einer dieser Menschen, die gar nicht, wie ich als Kind oder Säugling getauft wurden, sondern erst später dazu kamen. Da ist ein junger Schüler mit Migrationshintergrund. Ein heller Kopf, aufgeschlossen, hilfsbereit, in der schulischen Laufbahn aber ein Spätzünder und zeitweilig durch Aggression aufgefallen, kein guter Absolvent der gewöhnlichen Schullaufbahn. Nun macht er in den 20ern, Anfang der 20er seines Lebens, die fehlenden Schulabschlüsse nach. Als Jugendlicher hatte er Freunde unter christlichen Mitschülern, aber seine Neugierde, sonntags mal mit ihnen mitzugehen, wurde vom türkischen Freundeskreis nicht gut geheißen. Er ist jetzt älter und freier geworden, will mehr wissen über die Christen. 5 Jahre, keineswegs zielstrebiger Annäherung, führen zur Entscheidung, sich mit dem Glauben zu befassen. Er lässt sich taufen. Ich kann diese Biografien natürlich nicht vollständig erzählen, aber Sie merken vielleicht an den Eckpunkten, dass hier jemand zum Christentum gekommen ist, den wir oft schon in der Phase seiner Jugend verlieren, aus dem Blick verlieren. Also er taucht gar nicht im Religionsunterricht auf, weil er er wird in Ethik sein, er fällt durch Aggression auf. Das sind nicht die Leute, mit denen wir in der Pfarrjugend zu tun haben. Aber das wäre der eine Schritt, der sozusagen gedanklich stattfinden muss bei uns, dass wir keine Ahnung haben, aus welchen Milieus Menschen tatsächlich kommen können, die Christen werden. Wir haben noch keine Vorstellung davon. Und ich hoffe, das gibt auch eine zuversichtliche Perspektive. Ein anderes Beispiel, der 30-Jährige aus dem Libanon. Teile seiner Verwandtschaft sind Christen, andere sind Muslime, aber er entscheidet sich für das Christliche. Es scheint ihm selbst mehr zu entsprechen, ihm spiritueller, individueller und friedlicher zu sein. Er will bei dem sein, was ihm eher entspricht. Er macht den Taufkurs und lässt sich taufen. Einer, der ein wenig älter ist, arbeitet international im Finanzgeschäft. Er hat seine Liebe gefunden. Sie ist Katholikin, er religiös offen, will wissen, was sie glaubt, begleitet sie in die Kirche, beschäftigt sich tiefer mit der Lehre und der Schrift. Und beides zieht ihn an. Ein Freund schickt ihn zur Glaubensorientierung und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Manchmal ist es umgekehrt. Sie wandert nach Deutschland zu, lernt ihn kennen, sie wollen heiraten. Christen kannte sie aus ihrer Heimat schon. Sie ging dort auf eine christliche Schule, die beteten und sangen sogar in der Pause. Das war für sie merkwürdig und einfach too much. Hier lernt sie einen offenen, lebendigen Pfarrer kennen, etwas chaotisch zwar, aber am Wohl der Menschen interessiert. Das kann sie glauben, dem kann sie glauben. Er schickt sie in den Glaubenskurs. So erweitert sich ihr Eindruck von Kirche, sie lässt sich taufen. Wieder jemand, ein sehr bewegendes Beispiel, kommt von den anonymen Esssüchtigen. Sie lernt dort von jener höheren Macht, die allein helfen kann, sie aus dem Strudel zu ziehen. Sie betet, sie hofft, sie spürt allmähliche Befreiung, Stärke, Konzentration von Ruhe und Kraft in sich. Ein dort ebenfalls befindlicher Pfarrer wird zum Anlass, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. In seinen Worten und seiner Art findet sie wieder, was sie beruhigt, befreit und befähigt, ein Leben ohne diese Krankheit zu führen. Sie hat Kontakt zu einer Gemeinde, die sich selbst nicht für eine Ansammlung guter, starker und tüchtiger Menschen hält. Ihr hilft, dass man hier nicht gesund sein oder gesund spielen muss. Und so geht sie in den Taufkurs und wird getauft. Und dann sind da jene, die das Gefühl einholt, sie seien ohne Taufe, Erstkommunion und Firmung irgendwie an einer Wirklichkeit vorbeigegangen, die doch inzwischen für sie anziehender geworden ist, als sie damals dachten. Als Kind fanden sie es einfach schön, als Jugendliche befremdlich. Aber jetzt, in den Jahren zwischen 20 und 30, zündet das, was sie damals gesehen hatten. Es scheint ihnen zu fehlen. Irgendwie lässt sie die Möglichkeit nicht los, dass es dabei um mehr als um Brauchtum gegangen sein könnte. Wenn das mit Gott wahr ist, dann ist es ja nicht nur für jene Christen wahr, sondern für alle. Gelegentliches Nachdenken und Aufhalten in Kirchen und ihrer Stille reicht nicht mehr. Und obwohl so viel Merkwürdiges von den Kirchen zu kommen scheint, was Lehre und Moral angeht, so hat es für sie nichts Abschreckendes, sondern irgendwie Linie und Anspruch und Verbindlichkeit. Um das zu klären, will man mehr wissen. Eine innere Beziehung zu dem Unbekannten gibt es ja schon. Jetzt wird interessant, was es mit seiner Kirche auf sich hat. Bei so etwas kann übrigens dieser Alpha-Kurs helfen, den ich ja im Dekanat Wolfratshausen auch schon mitgemacht habe. Einfach bei der Klärung, ob die Christen, sag ich jetzt mal so, mit dem, was sie denken, zurechnungsfähig sind. Und vielleicht mehr.
Ein weiteres Beispiel. Kurzer Hinweis von mir, nur, dass Sie ungefähr wissen, ich glaube 20, 25 Minuten zeichne ich jetzt schon auf, nur dass Sie so einen Rahmen haben ungefähr.
Ich muss die Beispiele nicht alle bringen. Mhm. Ich schaue mal, was ich wirklich brauche. Ich sage das noch, sie war überzeugte Muslima, in einem arabischen Land geboren, dann mit der Familie nach Deutschland gekommen, gerade als Jugendliche, war sie überzeugt. Sie hat mit 18 den sogenannten Onkel heiraten müssen, mit dem sie schon 2 Jahre vorher verlobt wurde. Dann kommen Fragen auf, aber niemand kann ihr sagen, warum der Koran das so verlangt. Niemand will ihr erklären, warum Mohammed so viele Frauen haben durfte, darunter ein Kind. Fragen sind nicht erwünscht, schon gar nicht die Fragen einer Frau. Ihre Ehe scheitert, sie legt den Schleier ab, sie bleibt religiös. Die Familie bricht mit ihr. Sie wendet sich dem Christentum zu, auf ihrer Suche nach dem, was Gott wirklich verlangt. Es erscheint ihr vernünftiger, offener, ehrlicher, liebevoller als der Islam, den sie erlebt hat. Ihre Familie verwirft sie daraufhin. Das Beispiel noch, dass jemand den ganzen Kurs erklärt, dass er im Gefängnis, in der Zelle sozusagen zum Glauben gekommen sei, weil er einen Text findet von der inneren Zelle. In dem von der inneren Zelle die Rede ist, erzählt er uns, dass er in einer tatsächlichen Zelle einsaß und wie ihm dort quasi durch das Lesen der Bibel klar geworden ist, dass es Gott geben könnte und er ihm im Neuen Testament dann in Jesus Christus, Jesus von Nazareth begegnet ist. Ein Krankenpfleger, so um die 30, wollte eigentlich schon als Schüler Christ werden und war auf bestem Wege, aber der Schulpfarrer machte zu viel Druck, das irritierte ihn, er geht nochmal zurück, es vergehen weitere 10 Jahre durch einen schweren Autounfall im Busch, im afrikanischen Busch, bei dem er dann die Solidarität des Dorfes erlebt, das mit ihm um das Leben seiner Frau kämpft, wird ihm klar, dass er bricht irgendwie dieses Bedürfnis durch, zu Gott zu gehören, sich taufen zu lassen. Ein Amerikaner, immer schon gläubig, aber aus irgendwelchen Gründen nicht getauft, arbeitet am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und erzählt im Kurs, dass das mit der Schöpfung alles schön und gut sei, eine schöne Geschichte, aber dass jeder Blick ins Mikroskop und auch jeder Blick durch das Teleskop in den Weltraum ihn belehre, wie viel genialer Gott noch sei, als ihn die Schöpfungsgeschichte beschreibt. Auch er ist auf dem Weg zur Taufe. Und so mögen Sie die anderen Geschichten nachlesen, wenn Sie wollen. So individuell die Wege sind, so unterschiedlich sind die Auslöser. Einen Grund schlechthin, sich dem Christentum zuzuwenden, gibt es nicht. Man kann immer fragen, war es nur der Unfall? Oder waren es dann doch die Annäherungen an das Christentum, die vorher in der Gymnasialzeit stattgefunden hatten? Oder waren es noch weitere Dinge? Bei jedem könnte man so fragen. Tatsächlich wirken viele Faktoren zusammen, viele Menschen und so etwas wie die rechte Zeit. Wo wir selbst sagen, na ja, das ist ja nur katholisches Brauchtum. Ohne viel Überzeugung dahinter rührt genau das einem das Herz so, dass sie hinter dem Brauchtum Geist sieht und Wärme und nicht nur eine intellektuelle, sondern eine handfest inkarnierte Religiosität. Für uns ist wichtig, dass keine Äußerung unserer Religion in jedem Fall wirksam oder unwirksam ist. Was uns selbst abstößt, kann andere faszinieren. Was uns zu intellektuell ist, kann anderen immerhin noch erträglich vorkommen. Wallfahrt Rosenkranz-Kreuzweg, philosophischer Vortrag, Alpha-Kurs, Kirchenmusikkonzert. Den einen reißt es mit, den anderen nicht. Was immer von unserer Seite notwendig ist, Offenheit, Aufrichtigkeit, Vorurteilsfreiheit, keine Besserwisserei, keine Drängelei oder Manipulation. Und dass jeder auf seiner Stufe und nach seinem Maß Auskunft gibt über das, was er seinen Glauben nennt. Auf dem Weg zum Glauben zählt mehr als alles andere der Mensch selbst, der Auskunft gibt. Mag sein, dass wir nicht immer die richtigen Argumente für den Glauben kennen. Mag sein, dass uns nach manchem Gespräch hinterher das bessere Wort einfällt. Aber solange man uns ernst nimmt und weiß, dass wir etwas mit der Kirche haben, dass wir glauben, wird man die Auskunft ernst nehmen, die wir geben. Denn gesucht sind nicht nur Überzeugungen, sondern Überzeugte. Und dabei kommt es nicht darauf an, das alles überzeugende Argument zu liefern und in jeder Hinsicht schlagfertig zu sein. Ein Theologiestudium hilft nicht unbedingt. Eine Ausbildung, wie sie die Zeugen Jehovas machen, kann kontraproduktiv sein. Glaube ist eine Frage des Vertrauens, gerade auch in dem, der mir von seinem Glauben erzählt. Seine Nachdenklichkeit kann helfen, natürlich auch sein Wissen um den eigenen Glauben, aber noch mehr die Auskunft, dass er betet und warum es ihm hilft. Das Zeugnis, dass sie liebt, wie Christus zu lieben gelehrt hat. Dass diese Menschen etwas hoffen und darum aushalten können. Ob wir nun jemand widersprechen, der etwas am Glauben oder an der Kirche angreift, das wir aber für richtig halten, oder ob wir von jemand gefragt werden nach unserem Glauben und versuchen, Auskunft zu geben, wir sollen dabei gar nicht taktisch unterwegs sein, auch nicht anbiedernd, nicht rechthaberisch oder unterwürfig. Wir lassen uns auf die Situation ein und sagen das, was uns möglich erscheint. Wir wissen Zeit und Stunde nicht, in der so etwas wie der Punkt der Überzeugung oder Bekehrung bei einem anderen erreicht ist. Darum zählt für mich vor allen Dingen Ehrlichkeit. Wir wissen nicht, welche Rolle wir dabei spielen. Ich weiß von meiner Aufgabe her, dass etwas meist vor dem Taufkurs passiert ist. Irgendwo, irgendwann durch viele Worte, Geschehnisse und Begegnungen entwickelt, die Seele eines Menschen anreichernd, auch mit gegenläufigen Zwischenbewegungen, bis diese Seele sozusagen eines Tages überläuft in den Glauben. Und Menschen, die im eigenen Umfeld unwirksam sein können, das ist mir noch wichtig zu sagen, also unwirksam sein können, was die Ausbreitung des Glaubens angeht, etwa in der eigenen Familie, können sehr wirksam sein gegenüber anderen und ahnen es nicht einmal. Ich komme zum Schluss. Welche Menschen kommen wann zur Taufe? Das ist auch ein bisschen die Frage, welche Menschen sind wann offen dafür zu glauben? Sie kommen nach schockartigen Erfahrungen, nach Krankheit, Unfall, oder aus der Erfahrung, dass das Leben so nicht weitergehen kann, dass sie es an die Wand fahren, wenn sie so weitermachen. Also die Erfahrung zum Beispiel von Abhängigkeit oder irgendwie Sünde. Sie kommen, das ist jetzt eine geografische Bemerkung, aus dem Osten Deutschlands, auffällig viele. Sie kommen aus dem Islam beziehungsweise von ihm dominierten Ländern. Sie kommen, weil sie die Sakramente in ihrer Kindheit vermisst haben und die Frage neu erwacht, wo sie eigentlich innerlich hingehören. Sie kommen wegen der Liebe zu einem christlichen Partner oder weil die Gottesfrage in ihnen erwacht und sie in der Kirche ein Ziel ihrer Suche finden. Was machen wir sonst noch in der Glaubensorientierung außer Taufkurse? Wir geben Firmkurse für Erwachsene. Das ist ein Sakrament, das immer mehr Menschen irgendwie biografisch durch die Lappen geht. Wir besprechen Kirchenaustritte, sofern das gewünscht wird, und Kircheneintritte ohnehin. Die werden auch vorgenommen bei uns. Und wir klären Glaubensfragen, wenn da eine echte Not oder ein echtes Interesse da ist. Ich möchte noch ganz kurz Folgerungen für einen Morgen andeuten. Und das erste wäre ein Bewusstseinswandel. Wir sind für die Ausbreitung des Glaubens, also jeder von Ihnen, jeder Einzelne, wichtiger, als wir meinen. Und wir sind gesuchter, als wir meinen. Das hat damit zu tun, dass wir so wenig sagen können, welches Wort und welche Tat wirklich auslöst, dass eine Seele sozusagen, wie ich vorhin im Bild gesagt habe, überläuft in den Glauben. Wie viel muss ich anreichern, dass ein Mensch sozusagen zu diesem Vertrauen kommen kann? Ja, es gibt Gott. Und das sind nicht unbedingt die amtlichen Vertreter des Religiösen, die diese Dinge bewirken. Glauben ist keine Privatsache, sondern eine Frage der Wahrheit, die alle angeht. Das muss unser Selbstbewusstsein, glaube ich, stärker noch prägen. Und das hat überhaupt nichts mit Stolz zu tun oder mit Arroganz. Wenn der Glaube wahr ist, ist er es für alle. Wenn er es nicht ist, dann ist er es auch nicht für mich. Dann müsste ich ihn sogar ablegen. Wir stehen also irgendwie in einer, glaube ich, in einer Konkurrenz um das, was Wahrheit sein kann. Und diese Konkurrenz ist kein Ausdruck von Intoleranz, sondern, glaube ich, der fairen Suche der Menschen untereinander, was wirklich wahr ist und was Liebe ist und was Hoffnung ausstrahlt. Ein Christentum, das mehr in der Bibel liest, auch Gemeinden, die stärker in diesem Bereich aufgestellt sind, scheint mir mit der kommenden Gestalt von Kirche zu tun zu haben, mehr Nähe zu Caritas, sodass wir stärker verstehen, dass unser Glaube heraus Früchte der Liebe bringt und dass wir das gemeinsam in den Gemeinden vorantreiben, nicht nur delegieren an die professionell arbeitende Caritas. Mehr Verschränkung sozusagen von Gebet und Liebe, sodass nicht der Eindruck entsteht, dass sie zwar in die Kirche gehen, aber uns das nicht zu guten Menschen macht. Für die Predigt würde ich mir wünschen, eine Predigt, die sich stark an Glaubensfragen interessiert und an der Suche nach Glauben, die mehr Informationen über das, was wir glauben, bringt. Wobei ich jetzt bei dem einzig anwesenden Priester immer die Erfahrung gemacht habe, dass er genauso unterwegs ist, wenn ich an die Vorträge in der Fastenzeit denke, dass wir mehr persönliche, leidenschaftliche Überzeugung in der Predigt einbringen, aber ohne Polemik gegenüber Dritten, ja überhaupt mehr Mut haben, darüber zu sprechen, wie wir glauben und was wir glauben. Und dann könnte es vielleicht zu dem Perspektivenwechsel kommen. Ich verlese jetzt noch einmal den Text von vorhin mit einer kleinen Änderung. Ich lese von unten nach oben. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinden kurz vor dem Ausstehen. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, unsere Pfarrgemeinden sind die Hoffnung der Welt.